Radio Sai, Deutschland.
Sairam und herzlich willkommen. In unserer heutigen Sendung möchten wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vom Hörfunkprogramm Radio Sai Global Harmony Deutschland unsere Magazin Sai-Schwester Heart to Heart vorstellen. Dazu haben wir uns mit Rainer Bender getroffen, der, selbst wenn Sie das Magazin bereits kennen, und davon gehe ich einfach mal aus, Sie mit interessantem Hintergrundmaterial versorgen wird. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Sathya Sai Baba in Demut zu Füßen. Lieber Rainer, du leitest die deutschsprachige Ausgabe von Heart to Heart. Seit wann gibt es euch?
Wir in Deutschland haben 2007 angefangen. Das war unser erster kompletter Jahrgang. Davor haben wir 2 Jahre sporadische Übersetzungen gemacht, vielleicht 5, 6 im Jahr.
Eure Artikel bestehen ja zu einem großen Teil aus den Übersetzungen der englischen Originalausgabe. Wer ist denn der Herausgeber und seit wann besteht diese Originalausgabe?
Ja, also das Original ist ja diese Einrichtung Radio Sai Global Harmony aus Puttaparthi, die in den Digital Studios in Puttaparthi ansässig sind und die also Videos, Filme, aber auch eben halt in Sprache, in Schrift sozusagen, diese Zeitschrift Heart to Heart herausgeben seit 2003. Und der Leiter dort ist der Professor Venkatraman, der ist der Leiter von Radio Sai Global Harmony. Und für Heart to Heart ist der Bischof zuständig, Bischof Prusti, mit dem ich die Korrespondenz führe.
Ist der Professor Venkatraman an euch herangetreten oder wie lief das am Anfang?
Es lief eigentlich so, dass auf 2 Leitertagungen in Deutschland Petra von Kalinowski gesagt hat, es gibt diese wunderbare Zeitschrift Heart to Heart und wer hätte Lust, Übersetzungen dafür zu machen? So, das hat sie gesagt im Jahre 2006 und 2007 wieder auf der Leitertagung. Und das hat mich dann angesprochen. Ich hatte sporadische Übersetzungen gemacht. Dann habe ich gedacht, ich frage mal Leute und stelle ein Team zusammen. Und dieses Team ist vielleicht ja in der Lage, mal eine ganze Monatsausgabe herauszubringen. Und dann haben wir nachträglich dann im April 2007 Jens Eimann damals und ich gesagt, okay, wir versuchen das mal, hatten ein Gespräch mit dem Professor Wendt-Kadermann über eine Stunde in Putterparty. Wir versuchen mal, dass wir eine monatliche Ausgabe herausgeben. Und das war dann der April gewesen. Da haben wir rückwirkend gearbeitet bis in den Januar hinein dieses gleichen Jahres. Und seitdem haben wir dann Schritt für Schritt uns weiterentwickelt und die monatlichen Ausgaben herausgegeben.
Wie viele Mitarbeiter hast du?
Wir sind etwa 10, manchmal 11 Leute. Das sind so 6 Übersetzer, die jeweils monatlich einen Artikel übersetzen. Nicht meine Aufgabe ist großenteils die Korrektur dieser Artikel und sie dann auch weiterzugeben an die Technik. Dann haben wir Goran als Webmaster und Andreas und seine Frau, die auch im Layout beide arbeiten. Andreas weniger, aber seine Frau. Und dann nochmal 2, die einsetzen auf der Homepage. So, dann sind wir 10 oder manchmal einer mehr, 11.
Ist es euch freigestellt, welche Artikel ihr übersetzt oder wird das vorgeschrieben?
Nein, da haben wir keine Vorgabe. Das ergibt sich auch relativ klar, wenn eine Monatsausgabe raus ist. Das ist sozusagen, dass wir den Leitartikel nehmen, der ist meist von internationaler Bedeutung, nicht immer, aber meist, dann nehmen wir den, wir nehmen auch eins aus der Spalte Features oder so Berichte, umfangreichere Berichte zu einem Sachthema und dann je nachdem, was von Interesse ist und wie wir auch Übersetzer haben, aus dem medizinischen Bereich oder aus dem Educare-Bereich oder Devotee-Artikel oder die durchlaufenden Serien, die wir fast alle übersetzt haben, die Entscheidung liegt bei uns da, also bei mir in diesem Falle.
Wo du gerade den Namen Wendt-Kadermann erwähnst. Die deutsche monatliche Ausgabe ist ja sehr umfangreich und auch inhaltlich manchmal sehr anspruchsvoll, gerade seine Artikel über Physik.
Ja, wir haben damals ein Gespräch gehabt mit dem Professor und er hat uns das Konzept von Heart to Heart erklärt. Er hat damals gesagt, er plant sozusagen eine Zeitschrift wie die Times. Ja, diese große internationale Zeitschrift hat einen internationalen Teil und regionale Teile. Und so würde in Putterparty ein internationaler Teil herauskommen, ein Zentrum sozusagen, und in den Ländern der Welt würden dann entsprechend regionale Beiträge kommen. Und Thema soll immer sein, wie in all den Bereichen, in denen wir leben und arbeiten, sei es in der Kunst oder in der Wirtschaft, in der Medizin, im Erziehungswesen, wie die Wertelehre von Swami bereits die Welt transformiert. Dieses Transformationsgeschehen, das sollte dokumentiert werden in dieser Zeitschrift, regional und in Putterparty eben halt international. So, und durch die Technik ist es ja möglich, das zu verlinken und das sozusagen als eine Zeitschrift herauszugeben. Und so haben wir uns in Deutschland dran gemacht, zu sagen, okay, wie können wir das in Deutschland jetzt machen, diesen Auftrag erfüllen? Was sozusagen auch das hohe Niveau der Artikel angeht, der Professor Wendt-Kadermann ist ja sozusagen Naturwissenschaftler und Atomphysiker und auch Astronom. Der hat also ein umfangreiches Fachwissen auf dem naturwissenschaftlichen Gebiet und auch ein umfangreiches Wissen auf dem Gebiet der indischen Kultur, des Vedanta, der indischen Philosophie. Und sein Hauptanliegen ist ja, diese Naturwissenschaft und indische Philosophie miteinander zu verbinden. Und da hat er eine ganze Artikelserie von der wissenschaftlichen Ebene geschrieben, nämlich dieses In Quest of Infinity, also Erforschung der Unendlichkeit. Das sind über 20 Serien, wo diese Themen zwischen Naturwissenschaft und Philosophie eben halt sehr kompetent, sehr hochgradig und sehr kenntnisreich abgehandelt werden. Aber immerhin so, dass ein Laie wie ich das auch gut lesen und gut verstehen kann.
Aber für einen Übersetzer wahrscheinlich nicht leicht zu übersetzen. Und da stellt sich mir die Frage, wie ist das mit dem Redaktionsschluss? Könnt ihr so lange übersetzen, bis ihr fertig seid? Oder habt ihr ein Deadline, wo man sagt, bis dahin muss eine Ausgabe fertig sein?
Ja, also wir haben da an der Stelle keine Vorgabe bekommen, aber natürlich, die Artikel sind zum Teil ja aktuell, deshalb wollen wir auch aktuell sein. Zum Teil reflektieren sie Ereignisse, große Ereignisse, Swamis Geburtstag oder Mahashivaratri zum Beispiel oder die große 1000-jährige Monatsgeburtstagsfeier mit den vielen Pandits, die da waren, die gesungen haben. Das sind Ereignisse, die wollen wir natürlich möglichst schnell, möglichst zeitnah herausgeben. Der Monat erscheint natürlich später, aber etwa in einer Zeitspanne von 14 Tagen später. Das können wir immer schaffen.
Das geht danach aber alles nochmal über deinen Tisch und Du vergleichst das Englische mit der Übersetzung?
Ja, das muss ich ja machen. Das ist meine Hauptaufgabe in diesem Bereich der Übersetzungen, dass ich die Übersetzungen vergleiche, auch Rechtschreibung, Zeichensätze, Stilistik dann korrigiere, verändere, wo es notwendig ist, da eben halt auch für die Qualität dieses Teiles da verantwortlich bin. Ja.
Zufällig haben wir hier gerade eine deiner Übersetzerinnen, Inge Sadei. Und nach einer kurzen Musik würde ich Sie gern nach Ihrer Arbeit befragen. Liebe Inge, welches ist deine Motivation, hier bei Rainer als Übersetzerin zu arbeiten? Denn wenn ich die Artikel lese, dann kann ich mir vorstellen, welche enorme Arbeit jeden Monat dahinter steckt.
Also jede Geschichte, die ich übersetze für Heart to Heart, bewegt mich zutiefst. Weil alles sich um Swami dreht. Ich darf zum Beispiel übersetzen, ein Gespräch zwischen Anil Kumar und Swami. Und das ist so hautnah, wenn ich da beim Übersetzen bin, das ist wie ein Dialog zwischen Swami und mir. Und was immer wieder geschieht bei dieser Übersetzung, dass da Themen sind, die gerade aktuell für mich sind. Dann bekomme ich die neue Story und beginne übersetzen und ich sage, Swami, das kann es doch nicht sein. Das haben wir doch gerade durch. Und es untermauert die Erfahrungen, die ich so im täglichen Umgang erfahren darf, untermauert einfach dieses, was ich da erfahren darf.
Swami als Therapeut, wie praktisch. Ich weiß, da gab es einen Artikel, den du übersetzen durftest, der dir ganz besonders am Herzen lag. Welcher war das?
Die Cover Story für Februar 2009. Die ist was ganz Besonderes. Gleich war ja zu weinen. Die Story gibt einen Überblick über das Geschehen. Swami erreichte den tausendsten Vollmond in seinem jetzigen Erdendasein, in seiner physischen Form hier. Oh Gott, jetzt steht alles wieder hier auf. Ich war Augenzeuge von dem Fest, was anlässlich des Ereignisses stattgefunden hat. Dauerte 7 Tage. Und vom 15. bis 17. November fand ein Jekna im Stadion statt. Und vom letzten Tag, vom 17. November, berichtet diese Story, dieser Überblick. Und es war schon am 15., als es begann, als Swami reinkam, die Eröffnungsfeier mit den ganzen Ritviks, also die Priester, die das Jekna durchführten, das mitzuerleben. Aber der Höhepunkt war der 17., der letzte Tag dieses Jekna. Als Swami in diesem goldenen Wagen erschien, oh Gott, das kannst du nicht beschreiben. Das kannst du nicht beschreiben. Es war ein Sonnenaufgang, den man auch nicht beschreiben kann. Und als Swami erschien, die Sonnenstrahlen nochmal das Gold zum noch größeren Leuchten brachte. Und Swami in seiner gelben Robe, mir fiel dazu nur ein, in dem Moment, the Golden One. The Golden One. Ja, und von diesem Tag, von diesem Ereignis berichtet diese Story und es lebt alles wieder auf. Und das hat mich jetzt nochmal zutiefst berührt. Zutiefst.
Dieser Artikel ist also die Covergeschichte vom Februar 2009 und beginnt mit den Worten 17. November 2008. Diesen Tag wird die Nachwelt bewahren wie eine Auster, die ihre Perle schützt. Für ewige Zeiten wird die Menschheit entzückt sein, wenn sie diese historisch bedeutsame Seite wieder besucht, um sich in der Seligkeit dieses glückseligen Ereignisses zu sonnen, als die Zeit stillstand und 1 Million Herzen vor Ehrfurcht der Atem stockte, als sie diese überirdische Vision erblickten. So also beginnt der Artikel in Heart to Heart. Eines der Lieder, geschrieben in Telugu, fing die Schönheit dieses Ereignisses ein. Und wir wollen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Lied als Gedicht in deutscher Übersetzung, natürlich für unseren Hörfunk aufgearbeitet, zu Gehör bringen, um zu versuchen, auch Ihnen etwas herüberzubringen von dem, was sich an diesem unvergesslichen Morgen zwischen Gott und seinen Devotis ereignete. Vortragen wird Ihnen dieses Gedicht Manfred Müller-Gransee, zuvor Musik zum Einzug Swamis in das Stadion.
As the Lord of Lords arrived in the golden chariot, The scholars on the dais described the scene as one in which the sky acted as a white umbrella, which is only meant for Mahapurushas.
Svarna Ratam Pai Pai Ninche. Köstlich thronend der göttliche Sai. O, der zeitlose, höchst mysteriöse und großartige Eine. O König der Könige, der höchste Herr von Kali. O das strahlende Sein von höchstem Glanz und in allen drei Welten des Universums angebetet. O der höchst glanzvolle Eine, dessen Glanz diese ganze Schöpfung umspannt und niemanden ausschließt. Schaut hin, entzückt euch an diesem glanzvollen heiligen Anblick. Auf dem goldenen Wagen thront der himmlische Herr Sai. Jedes Fleckchen in der Natur scheint verjüngt zu sein. Ein flüchtiger Eindruck seiner herrlichen Ausstrahlung und jedes Wesen auf Erden fühlt sich so befreit. Wahrlich, du bist die immer scheinende Sonne, das tausendblättrige, strahlende Licht unseres Lebens. Du bist auch unser schönster Mond. So rein, so klar, so beruhigend, so bewegend, immer neu und so voller Glückseligkeit, ewiglich. Zu Hunderten und Tausenden aus jeder Ecke des Globus sind wir zusammengekommen, in erregender, begieriger Erwartung und Freude, um dich mit unseren Augen zu genießen, lieber Herr, du unser Herzschlag. Wie lange haben wir uns nach diesem bedeutsamen Morgen gesehnt? Wie oft haben wir gebetet und Buße getan für dieses läuternde Geschenk? Quelle des Entzückens, aus dem Inneren hervorsprudelnd, umhüllend unser ganzes Sein. Durch das Erleben dieses göttlichen Schauspiels, beispiellos und alles überragend, haben unsere Leben Erfüllung gefunden, unsere Existenz bekam Bedeutung. Rein um unseretwillen bist du auf diesen Planeten herabgekommen. Um uns zu erfreuen und uns zu erlösen, bist du wiedergekommen. Aber mit dieser einen betäubenden Manifestation deiner Herrlichkeit fließen die Gefäße unserer Seelen jetzt über. O Herr, du sorgender Hüter dieser gesamten Schöpfung, durch dieses eine prächtige Geschenk hast du uns mit der höchsten Freude göttlicher Kommunion gesegnet und uns in himmlische Höhen göttlicher Aufregung und köstlichen Entzückens emporgehoben. Du hast uns geheiligt. Wir haben das Paradies gesehen.
Es ist einfach, ja, es ist einfach wunderschön.
Ee mahotsavamu tilakinchutakayyallaramu cherinamu ee madhura kshanamu kosamu memu ento vechinamu ma antarangamula uppunginadi ananda sagaram ee charitra ఘటనము చూచే జన్మలే చరితార్థం ఈ
Nach diesem kleinen Ausflug zu dem außergewöhnlichen majestätischen Ereignis, das wohl niemand, der dabei war, jemals vergessen wird, wieder zurück hier in unser etwas unpersönliches Studio und zu Rainer Bender. Wie gesagt, nachlesen, umrahmt mit vielen Fotos, können Sie dieses Ereignis in Heart to Heart in der Februarausgabe 2009. Rainer, dann habt ihr deutschsprachige Artikel, also die nicht übersetzt sind, sondern original im Deutschen geschrieben. Wer sind da die Autoren?
Also wir bekamen die Auflage pro Monat einen deutschen Artikel. Das ist sozusagen der regionale Teil, einen deutschen Artikel mitzugeben. Die Spanier, wenn sie herauskommen, werden einen ähnlichen Auftrag bekommen, sodass man dann international immer in jedem Monat abgebildet sieht, zumindest in einem Artikel, was dort passiert. Und die Autoren, ja, wie werden die rekrutiert? An sich dadurch, dass ich Leute kenne, die auf gewissen Fachgebieten arbeiten, die gewisse Hobbys haben oder in gewissen Berufsbereichen arbeiten, die spreche ich persönlich an. Hast du nicht Lust, du machst doch das und das, Musik oder wie immer, darüber zu berichten? Oder auf der Leitertagung oder auch im regionalen Kreis, dann trete ich auch vor und sage, wir brauchen diese Artikel, wir haben diesen Auftrag, diese Zeitschrift ist da. Bitte schreibt mir etwas. Ja? Oder auf Veranstaltungen auch, dokumentiere ich auch. Wir sind auch schon lange aufgefordert, seit Jahren auch, um vor Swami die Dinge vortragen zu können, unsere Veranstaltung zu dokumentieren. Das wird auch vielfach getan. Leute schreiben für die Sai-Briefe. Wenn sie ausführlicher schreiben wollen, dann nehmen wir einen ausführlichen Bericht in Heart to Heart, nehmen einen Kurzbericht davon für die Sai-Briefe. Also das arbeitet auch Hand in Hand. Wir haben da überhaupt keine Konkurrenz, sondern helfen uns gegenseitig. So geht das über Ansprache oder Leute melden sich auch und sagen, ich kann da und darüber schreiben. So etwa läuft es ab.
Du hast gerade die Spanier angesprochen. Hast du einen Überblick, in wie vielen europäischen Ländern dieses erscheint?
Die Spanier sind noch nicht so weit, die sind aber angekündigt worden. Das geht aber überwiegend über Lateinamerika. Lateinamerika hat sich gemeldet, da gab es einen Artikel, der Professor hat das angekündigt. Über die Leiter dort in Lateinamerika soll eine Zeitschrift erscheinen. Das Layout ist auch schon gezeigt worden. Es ist noch keine Ausgabe rausgekommen. Aber wir Deutschen sind eigentlich die Ersten, die reguläre und regelmäßige Ausgaben monatlich seit 2007 schon herausgeben. Die Spanier werden nachziehen. Es gibt eine Hindu-Ausgabe, die ist nur sehr klein. Ich glaube, ein oder zwei Ausgaben, aber da könnte ich mich täuschen. Aber etwa so die Größe, wenn ich das mal durchgeblättert habe, ist dort erschienen. Die Russen haben einige Monate, ich glaube im Jahre 2006 oder 2007 probiert. Das hat aber dort stagniert. Wir Deutschen sind die Einzigen, die seit 2007 regelmäßig produziert haben.
Seit wann kennst du Satya Sai Baba?
Also der Name ist mir erstmalig begegnet 1981. 1981 habe ich gehört, dass eine Veranstaltung stattfinden soll von einer Journalistin, die 3 Monate in Puttaparthi gelebt hat. Die würde in Hamburg einen Vortrag halten. Dann habe ich gefragt, ja, worum geht es da? Ja, ein Guru, großer Heiliger aus Indien, über den würde berichtet werden. Und dann habe ich gesagt, ach, daran habe ich im Moment kein Interesse, ich brauche keinen Guru. Heilige kenne ich genug. Und dann hatte mir aber mein höheres Selbst gesagt, nun sei mal nicht so vorschnell und frag mal nach, wann das ist. Und dann habe ich gefragt, wann ist denn das? Und habe erfahren, am 6. November. Nun, wie der Engländer sagt, it happens to be, also der 6. November happens to be my birthday, ist also zufällig mein Geburtstag. Und dann habe ich innegehalten und habe gesagt, dann komme ich. Und da haben wir den Vortrag uns angehört. Damals mein Sohn Christoph war geboren im September. War also jetzt erst 2 Monate alt und wir waren aber dann schon einen Monat später im Dezember zu Weihnachten in Indien und haben Swami besucht und kennengelernt und all das, was wir gehört hatten vorher. Für mich war wichtig die Wunder. Das hat sich dort alles gezeigt und alles verwirklicht und seitdem 81 also ist meine Familie bei Swami gewesen.
Kannst du dich an den ersten Darshan noch erinnern oder auch an das erste Interview?
Ja, an den ersten Darshan, so als Einzelsituation kann ich mich nicht erinnern. Ich war damals sehr emotional. Ich kann mich an die ersten Darshan erinnern, die ja dann noch auf dem Sandplatz unter den Palmen stattgefunden haben. Ich war sehr emotional und ich hatte wohl das Gefühl, ich bin zu Hause angekommen, aber ich hatte die Füße nicht auf dem Boden, sondern war noch sehr auch von Indien beeindruckt. Ich war nie vorher in Indien gewesen. Es war auch die Ängstlichkeit um das Kind da, was wir ja den 3-monatigen dann oder 4-monatigen, September war er geboren, das war nun Weihnachten, Da war ich sehr ängstlich gewesen. Da musste ich mich erst an vieles gewöhnen. Aber wir hatten ein oder zwei Jahre später ein Interview mit Swami, mit der ganzen Familie. Das war mein einziges bisher und da kann ich mich noch sehr lebhaft dran erinnern.
Magst du davon was erzählen oder ist das jetzt zu persönlich?
Ja, da mag ich von erzählen. Ich war damals ein bisschen geerdeter. Ich habe Swami dann erlebt eigentlich so als einen großen Meister oder auch als einen großen Geschäftsmann. Ich habe bewundert, wie er das Interview arrangierte. Wir waren vielleicht 20 Leute drin, meine Familie dann überwiegend aus anderen Ländern, Griechen. Und ich sah Swami also, ich bin ja nun auch Lehrer, wie souverän er diese Gruppe da leitete, wie er sagte, wir sollten Fragen stellen nach spirituellen Themen. Es kamen einige Fragen, wir waren gar nicht darauf vorbereitet, was uns da erwarten würde. Er gab dann auch am Ende Vibhuti aus jedem, gab dann noch die Möglichkeit für einige in das kleine Privatissimum zu gehen. Und ich war so ein bisschen schüchtern, aber ich hob zumindest den Finger und fragte, ob ich auch dürfte. Und so kam ich dann also als Dritter auch in diesen Privatraum rein. Und die beiden anderen Frauen, die drin waren, die berührten Swamis Füße und fragten auch danach. Ich war bei weitem noch nicht so weit. Ich fand das also ziemlich abwegig, also diesen Wunsch. Ich war ja gar nicht mit dem Indischen vertraut. Und ich stand einfach da und schaute und guckte und war also beeindruckt, sag ich so, von seiner Art, so Dinge zu managen. Auf der Ebene habe ich ihn damals sozusagen empfunden, ja.
Wie ging das dann weiter? Kannst du vielleicht jetzt mal so im Schnelldurchlauf über deinen Weg mit Swami und der Organisation erzählen, bis zum heutigen Zeitpunkt, als du das Heart-to-Heart übernommen hast? Denn darüber wollen wir ja heute sprechen.
Ja, also wir waren dann 81 Jahre zurück und wir hatten dann 5 Jahre Auslandsdienst, meine Familie, in Spanien. Als ich zurückkam, 88, da haben wir gleich in Bremen, wir haben in Bremen gewohnt, gleich Gruppenanschluss gesucht und da fing es eigentlich so an mit der deutschen Sai-Organisation im Norden, dass man Texte raussuchte, dass man Batschan-Kassetten hatte, was ist ein Studienkreis, ja, und dass auch so ein paar Papiere schon kamen von Bernhard Gruber damals her. Und wir haben damals eine Gruppenleitung eigentlich so gar nicht gehabt oder es wechselte mal, je nach den Abenden. Es hatte noch keine feste Struktur. Dann gab es in Bremen 2 Gruppen. Dann hatte ich mal zeitweise eine Leitung davon. Aber das Entscheidende für mich war dann, ich hatte 82 schon, bevor wir nach Spanien gingen, kennengelernt, das erste europäische Lehrertreffen in London. Da war ich gewesen. Es war das erste Lehrertreffen mit Victor Kano damals und seiner Frau, die aus Afrika kam. Die haben ja vorher in London gewirkt. Und da bin ich aus Spanien hochgekommen und war sehr beeindruckt auch von den Materialien, die ausgebreitet waren. Und habe gesagt, das ist eigentlich meins, dass ich die Satya-Sai-Erziehung sozusagen auch in meinen Unterricht bringe. Und als wir dann 88 nach Bremen zurückkamen, habe ich mich auch gleich den Lehrern angeschlossen, auch in Norddeutschland, um die Satya-Sai-Erziehung sozusagen dort zu unterstützen. Und wir haben Pläne ausgearbeitet, wir haben uns selber als Lehrplanmacher sozusagen verstanden, bis dann das Institut gegründet war, das Esse-Institut, und wir parallel damit gearbeitet haben und dann gemerkt haben, also es geht voran mit dem Unterrichtsmaterial, mit den nationalen, internationalen Konferenzen, mit den WWW-Seminaren dann. Und in diesem Rahmen ist eigentlich meine hauptsächliche Arbeit gewesen. Aber dann, wie du ja gefragt hattest, 2007 hatte ich nochmal Lust, diesen Bereich extra sozusagen zu betreuen mit den Übersetzungen und hatte dann die Unterstützung in Puttaparthi gefunden. Und dann haben wir die Chance gehabt, auf die Homepage zu gehen. Und seitdem sind Mitglieder der Sai-Organisation eben halt dort als Mitarbeiter da. Und wir haben eine gute Perspektive, das regelmäßig weiterzumachen. Auch wenn meine Person sozusagen nicht mehr als Hauptredakteur da ist, kann man jetzt so das Arbeitsfeld gut in die Hände geben von anderen Menschen, die sich dafür interessieren.
Vishwa శాంతిని చేకూర్చు విధము నేర్చి సంకుచిత భావములనెల్ల సమయ చేసి ఐకమత్యము సహజీవనాధికము ఐకమత్యము సహజీవనాధికము త్వరగ నేర్పుట ఏకాదే బ్రహ్మ విద్య త్వరగ నేర్పుట ఏకాదే బ్రహ్మ విద్య విశ్వశాంతిని చేకూర్చు విధము నేర్చి విశ్వ శాంతిని చేకూర్చు విధము నేర్చి సంకుచిత భావములనెల్ల సమయ చేసి ఐకమత్యము సహజీవనాధికము ఐకమత్యము సహజీవనాధికము త్వరగ నేర్పుట ఏకాదే బ్రహ్మ విద్య త్వరగ నేర్పుట ఏకాదే బ్రహ్మ విద్య శాంతిని చేకూర్చు విధము నేర్చి విశ్వశాంతిని చేకూర్చు విధము నేర్చి సంకుచిత భావములనెల్ల సమయ చేసి ఐకమత్యము సహజీవనాధికము ఐకమత్యము సహజీవనాధికము త్వరగ నేర్పుట ఏకాదే బ్రహ్మ విద్య త్వరగ నేర్పుట ఏకాదే బ్రహ్మ విద్య
Du hast mir mal gesagt, dass du sehr interessiert bist an unserer deutschen Kultur, also an den deutschen Dichtern, an den Mystikern. Kannst du einen oder zwei nennen, die dir besonders am Herzen liegen und warum?
Ja, also das Erstaunliche ist, ich hatte schon als Schüler ein Interesse am Indischen. Ich habe als Schüler mich schon für Yoga interessiert. Das war ja immerhin damals, wo Yoga noch nicht in den Volkshochschulen war. Ich habe ja Abitur gemacht, 64. Habe schon auch Paramahansa Yogananda gelesen damals. Ich hatte immer irgendwie eine Affinität zum Indischen. Während des Studiums war Gandhi einer meiner ganz großen Helden gewesen. Ich hatte Bilder von Gandhi über dem Schreibtisch. Die Studentenbewegung habe ich im Grunde als gewaltlose Bewegung nur verstehen können damals, obwohl es dann auch andere Wege ging. Aber ich hatte immer Indien als Vorbild. Dann habe ich Germanistik studiert. Und im Rahmen dieses Studiums oder auch schon früher als Schüler hat mich immer sozusagen dieser Einheitsgedanke, alles ist eins, alles ist Gott, was man im Deutschen sagt, der Pantheismus, der deutschen Romantiker insbesondere. Ja, Novalis habe ich ein Oberseminar gemacht, das hat mich alles sehr interessiert. Und dieser spirituelle Anteil, der in der deutschen Literatur auch sozusagen aus der unmittelbaren Indienrezeption herüberkam, das hat mich immer fasziniert. Da habe ich mich zu Hause gefühlt, so in dem Einheitsdenken. Da habe ich mich auch in Seminaren sozusagen in der Richtung ausgedrückt und eingesetzt. Und ich hatte als Schüler schon Schopenhauer kennengelernt. Ich hatte einen Philosophiekurs über Schopenhauer, die Welt als Wille und Vorstellung. Das habe ich heute noch, meine Anstreichung habe ich heute noch. Und das ist ja an sich das große Werk, wo in der deutschen Philosophie der Gedanke von Brahman, dass alles eins ist, aufgenommen worden ist und auch in sozusagen auf den Boden der deutschen Philosophie nochmal verankert worden ist. Ja, also Schopenhauer ist mir sehr geläufig gewesen. Ich habe ihn damals nicht sehr geschätzt, aber wir hatten ihn einfach als Pflichtangebot so. Und er hat mich ein Leben lang begleitet. Und wir wissen ja, dass viele deutsche Geister gesagt haben, wie großartig, dass diese Lehre auch über Schopenhauer nach Deutschland gekommen ist. Und dann, wie gesagt, Novalis habe ich genannt, Hermann Hesse habe ich gerne gelesen, der ja eine ungeheure Kenntnis auch hat über die Religionen und auch über das Indische. Aber auch, ja, auch später dann für überhaupt die deutsche Romantik, Schelling und Schleiermacher und so weiter, die sind ja alle in der Nachfolge der Indienrezeption. Ja? Die Ablehnung, sagen wir mal, kirchlicher Dogmatik, auch mit Lessing, hat sie ja suchen lassen. Und die Aufnahme jetzt auch der Sprachforschung in der Sprachwissenschaft in der damaligen Zeit hat sie ja zu den Wurzeln, nämlich dem Sanskrit, geführt. Das hat mich alles damals schon im Germanistikstudium interessiert. Und das habe ich dann mein Leben lang eigentlich begleitet. Wahrscheinlich kommt der Wunsch von daher dann auch, diese Brücke zwischen Indien und Deutschland immer wieder zu betreten. Wir sind ja jetzt, wo ich pensioniert bin, auch manchmal ein oder zwei Monate im Jahr drüben. Und da diese Vermittlung zu übernehmen, indisches Wissen auch mit deutschem Wissen, sozusagen deutscher Kultur zu verbinden, das ist ein persönliches Anliegen von mir.
Sollten wir uns dann, also wir Deutsche, etwas mehr mit unseren Wurzeln befassen und nicht nur mit der indischen Mythologie, was ja bei den Zeitdevotis häufig ist, die kennen das Ramayana besser als vielleicht Hermann Hesse oder gar Schopenhauer.
Ja, das kann man so sehen, man kann das bejahen. Ich wäre da etwas vorsichtiger. Vielleicht ist eine gute Motivation, sich mit unserer deutschen Kultur zu beschäftigen, wenn man dieses Erbe dieser Urphilosophie des Einheitsgedankens, wie sie nun mal die Wiege in Indien ist, dass wir dieses Erbe in unser deutsches Bewusstsein hereinholen. Und zwar dieses Erbe, wie es ja bereits geborgen war in der Romantik und in der Klassik, dass wir uns von daher mit diesen Schriftstellern auseinandersetzen, aus dem Grunde, weil es ja in der Literatur- und Geistesgeschichte dann weiterging nach der Romantik mit dem Naturalismus, mit der ganzen industriellen Revolution, mit der Arbeiterbewegung, wo ja weitgehend eine Ablehnung der Spiritualität und insbesondere auch eine Ablehnung Gottes überhaupt, ja, nicht nur Ablehnung des dogmatischen christlichen Glaubens, sondern auch der Gottesvorstellung überhaupt. Das ist ja in die Tradition sehr stark hereingekommen. Viele stehen in der Tradition noch dieses materialistischen Denkens, ja, Marx und Engels, die Studentenbewegung. Es hat ja wenige in der Studentenbewegung gegeben, die einen spirituellen oder einen religiösen Anteil sozusagen beibehalten haben. Und wenn wir jetzt in der Globalisierung auch der Medien, ja, die Kommunikation, das Wissen ist ja so zugänglich überall, wenn wir jetzt nochmal anknüpfen an unsere deutsche Vergangenheit, dann haben wir da einen enormen Fundus, der uns sozusagen verbindet mit dem Urwissen, was immer da gewesen ist. Und dann haben wir eine Orientierung für die Zukunft und dann haben wir einen Weg aus dem Materialismus heraus, der uns ja mit der kapitalistischen Wirtschaftsform in die Sackgasse geführt hat. Ja? Also das wäre so mein Interesse, nicht sozusagen nur der deutschen Kultur wegen, sondern dass wir bergen, was bereits da war und dass wir eine Orientierung für die Zukunft haben auf der Grundlage dieses wunderbaren Einheitswissens. Ja?
Welche Serien liegen dir denn besonders am Herzen?
Also natürlich diese Berichte der Sai-Devotis, die gehen ja auch sehr ins Herz. Und da ist eine Serie von Rani Ma, einer der ganz alten Devotis auf hoher vedantischer Ebene, die viele Kontakte mit Swami gehabt hat, viele einzelne Situationen sehr liebevoll beschreibt und die sehr praktische Anweisungen enthalten, auch viele schöne Geschichten, die liebe ich über alles. Da würde ich mir wünschen, dass sie jeder liest. Wer das wissenschaftliche Interesse hat, Naturwissenschaft und Vedanta, natürlich Professor Venkatramans Serie, Erforschung des Universums oder der Unendlichkeit. Aber dann auch eine ganz, ganz wichtige Serie, Stimme des Herzens. Da berichten Leute, Schüler von Swami oder Leute, die Swami nahestehen oder auch andere Leute, wie sie die Werte leben in Businessmen, also im Arbeitsleben, in ihren Berufen, wie sie leben im Finanzwesen. Neulich haben Konferenzen stattgefunden, wie die gegenwärtige Krise durch die Wertelehre im Finanzwesen zu beheben sind, und sämtliche indischen Bankpräsidenten sind anwesend gewesen. Ich selber war da, es war der letzte Tag eines Aufenthaltes. Aber solche Dinge wie die Werte eindringen in sämtliche Berufsfelder, medizinische, wirtschaftliche, finanzielle, aus der Erziehung, aus dem Educare-Bereich kenne ich es ja als Lehrer schon seit vielen, vielen Jahren. Das wird dort in diesen Artikeln dokumentiert, Stimme des Herzens. Das sind 19 Beiträge im Jahre 2008, 2009. Da würde ich mir wünschen, dass wir die Beiträge veröffentlichen können in einer Broschüre. Wir haben schon angefragt in Putta-Party, vielleicht wird das möglich sein. Und ich würde mir wünschen, dass vorher jedermann diese Beiträge lesen kann. Weil man kann aus diesen Beiträgen Folgendes sehen. Man kann sehen, wie die Werte das göttliche Selbst sind. Ja, wenn Menschen in einem großen Business konsequent für Werte eintreten, wie diese Haltung Großkonzerne reformieren kann. Es werden dann in den höheren Etagen am Ende andere Entscheidungen getroffen und diese kapitalistische Wirtschaftsordnung findet andere Alternativen des Handelns. Diese Serien würde ich gerne empfehlen.
Und meine letzte Frage wäre jetzt, welche von Swamis Lehren hat dich denn am meisten beeinflusst oder transformiert, wenn man das so sagen kann?
Ja, also Heart to Heart bietet an sich für mich jetzt zwei ganz starke Anker. Das eine ist sozusagen Swamis Wirken in der politischen und in der realen Öffentlichkeit, sowohl in Indien als auch außerhalb über seine Sai-Devotis in erster Linie. Es gibt so enorme, riesige Projekte, die Swami in Indien angestoßen hat. Das Wasserprojekt, die medizinischen Projekte, die Krankenhäuser, mehrere Wasserprojekte, die Versorgung der Großstadt Madras mit Wasser für Millionen, ja, die Swami durch seinen eigenen persönlichen Entschluss möglich gemacht hat, um ein Beispiel zu nennen. Ja. Die ganzen Seva-Projekte in Andhra Pradesh, in den Provinzen, wo die Studenten hinausgehen, erstmal medizinische Versorgung, landwirtschaftliche Versorgung, Schulen dort wieder neu gründen. Auch in der Flutkatastrophe von Orissa, die ja international bekannt war, eine Riesenkatastrophe jetzt vor wenigen Jahren, da hat Swami großartig eingegriffen und mit enormen Mitteln. Diese Großprojekte einmal bekannt zu machen, stärken so sehr das Vertrauen, dass die Ankündigung, die Swami gemacht hat, dass er dieses Dharma als Avatar, das Dharma der Erde, das Dharma wiederherstellt auf der Erde, so, ja, die göttliche Ordnung wiederherstellt, stärken so das Vertrauen, dass diese Kraft da ist, dass das in die Realität kommt. Das ist das eine, was ich so auch in der Arbeit, in der Lektüre von Heart to Heart erlebe. Und das andere ist, das ist die etwas leisere Stimme, die überwältigende Liebesenergie, die von diesem Körper auf zwei Beinen sozusagen ausgeht. Das war mir wirklich die göttliche Liebe verkörpert im Umgang mit jedermann, dass die Transformation nicht nur in dem großen Maßstab, sondern in den Herzen der Einzelnen stattfindet. Das ist der zweite Pfeiler. Und wenn wir dann lesen und hören von den Altivotis, um welche Details Swami sich gekümmert hat, um welche Sorgen der Väter, der Eltern er erraten hat, und hat dort geholfen und hat dort Lösungen, hat dort Schulausbildung gegeben. Oder wie er permanent auch in den Krankenhäusern die Patienten betreut, durch eigene Besuche oder den Ärzten sämtliche Heilungsdiagnosen und auch die Heilungsmethoden sagt, die er anwenden soll. Das läuft ja heute noch, dass die Ärzte sich da Rat holen. Das ist so überwältigend, so einmalig. Und durch den Segen, dass ich mich damit beschäftigen darf, mit dieser Zeitschrift Heart to Heart, erlebe ich täglich, wie sowohl im Makrokosmos, sage ich mal, als auch im Mikrokosmos diese Dinge geschehen. Und das stärkt natürlich enorm das Vertrauen in diesen Avatar und dass die Welt in dieses goldene Zeitalter tatsächlich übergeht. Thank you.
Rainer, es war ja manchmal wirklich nicht ganz einfach, sich durch die Fülle eurer Beiträge hindurchzufinden. Aber auch auf dem Gebiet tut sich etwas.
Ja, wir haben jetzt seit dem Jahr 2008 den sogenannten Newsletter. Der kommt halbjährlich oder auch vierteljährlich heraus, je nach dem Material. Und das ist einfach ein E-Mail. Und dort werden die wichtigsten Artikel besprochen in Kurzform, mit einem Bild auch, sodass jeder weiß, aha, das ist der Artikel über SEWA, da kommt das und das drin vor, das ist ein Artikel über Educare, versehen mit einem Link, sodass ich sofort diesen Artikel, wenn er mich interessiert, anklicken kann. Da sind wir schon einen Schritt weiter, und dass wir den Artikel deutlich darstellen und auch er sofort erreichbar ist über diesen Link. Das gibt es für 2008 und einmal auch für 2009 schon. Und das werden wir weiter verfolgen, vielleicht auch in 3-Monats-Rhythmus. Das müssen wir sehen. Und rückwirkend gibt es Verzeichnisse, die sind den Gruppen und Zentren geschickt worden vom Jahre 2008 mit den Titeln und auch mit einem jeweiligen Stichwort, ob dieser Artikel SEWA ist oder ob er Educare ist und so weiter. Aber das ist sozusagen noch nicht auf dem Internet zugänglich. Das ist die Archivierungsarbeit, die noch aussteht. Aber dieser Newsletter, der gibt uns schon ganz gut aktuelle Informationen, welche wichtigen Artikel da sind, zu welchen Sachgebieten. Und das kommt in Zukunft weiter heraus.
Wie kann man den bestellen?
Der Newsletter geht über den offiziellen Verteiler der Satyasai-Organisation, über die Gruppen, über die Zentren und wird dort angekündigt. Und man kann ihn auch direkt bei mir bestellen. Auch die alten Jahrgänge der Newsletter kann man bei mir bestellen. Da müsst ihr euch an sich erstmal wenden, an euren Gruppenleiter oder Zentrumsleiter oder Regionalleiter, wie immer. Das ist sozusagen intern in der SAI-Organisation. Aber es kann auch nach außen gegeben werden, wer Interesse hat, den zu bekommen.
Kriegt ihr Leserbriefe?
Wir haben leider keine Spalte, wo eine solche Rückmeldung vorgesehen wäre. Ich bekomme im Grunde bislang nur mündliche Rückmeldung. Aber zu dieser Frage, ich würde mir vorstellen, dass ich realisieren kann, das, was unsere Pläne sind, dass wir ein Archiv anlegen können, dass wir einen Mitarbeiter finden, der ein Archiv anlegt, wo man nach Stichwörtern Artikel zum Thema finden kann, zum Thema Educare oder Medicare oder Devotees oder spirituelle Artikel, und dass wir ein ganz neues Layout bekommen, wo auch sowas, Rückmeldungen, auch Archive sozusagen aufgenommen werden können und wo man der Zeitung eine eigenständige Kontur geben kann. Das ist auch schon zugesagt, dass das kommen wird. Wir brauchen die Arbeitskraft, wir brauchen die Mitarbeiter dafür noch.
Also Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ein Archiv aufbauen können, werden noch gesucht?
Ja, für den Bereich ja. Das wäre ein technischer Bereich. Die Übersetzungsseite ist abgedeckt relativ gut durch konstante Mitarbeiter. Aber dieser Bereich, ein neues Zeitungslayout zu schaffen und eine Extra-Page und auch das Archiv zu schaffen, da können wir noch Mitarbeiter gebrauchen.
Ja. Damit geht unsere heutige Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland wieder zu Ende. Heute haben wir mit Rainer Bender gesprochen. Rainer ist der Leiter des Heart-to-Heart-Magazins in deutscher Sprache. Danke für deine interessanten Ausführungen.
Sei da.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder auch bei uns mitarbeiten möchten, dann schreiben Sie uns Unsere Adresse lautet info@radiosai.de. Über Post von Ihnen würden wir uns sehr freuen. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Evelyn Seliger.